Herr Stöver, wenn wir vom Kalten Krieg sprechen, und das ist das Thema unserer heutigen Sendung, dann haben wir es mit einem Begriff zu tun, der einerseits viele Assoziationen auslöst, der andererseits aber auch recht unkonturiert erscheint. Schaut man in die ältere Forschung, zum Beispiel in Ernst Noltes Werk Deutschland und der Kalte Krieg oder in Wilfried Loths Die Teilung der Welt, dann fällt auf, dass diese Autoren den Kalten Krieg zeitlich klar eingrenzen. Nolte lässt ihn 1972 enden, Loth bereits Mitte der 50er Jahre. Die jüngere Forschung, der auch Sie zuzurechnen sind, Sie sind Jahrgang 1961, Nolte wurde in den 20er, Loth in den 40er Jahren geboren. Diese jüngere Forschergeneration fasst den Kalten Krieg zeitlich weiter und beschreibt ihn dabei eher als einen wechselnden Aggregatzustand eines umfassenden Ost-West-Konflikts. Was sind aus Ihrer Sicht seine markantesten Merkmale?
Seine markantesten Merkmale sind in jedem Fall seine Totalität und sein umfassender Charakter. Und natürlich, das hatten Sie auch bereits angesprochen, dass er über knapp, naja, wie man auch immer rechnet, 44 Jahre ungefähr läuft. Der große Unterschied zwischen dem, was Sie gerade vorgetragen haben, Sie haben die Kollegen erwähnt, ist, dass wir nach dem Kalten Krieg etwas mehr den Überblick über die gesamte Zeit genommen haben, während die Zeitgenossen damals noch innerhalb des Kalten Krieges argumentiert haben. Und da erschien eben der Kalte Krieg hin und wieder bereits 1955 am Ende angelangt oder 1972 am Ende angelangt. Das waren damals immer Punkte, die von Aktualität waren. Also 1955 beispielsweise die Souveränität der beiden deutschen Staaten, 1972 die Ostverträge. Alles dies erscheint im Rückblick eher als ein temporäres Ereignis. Nach dem Kalten Krieg, also nach dem Untergang der Sowjetunion, ist es klar, dass das immer nur Spitzen in der Geschichte des Kalten Krieges gewesen sind. Um es nochmal von einer anderen Seite zu beleuchten, bereits 1949, also 2 Jahre nach dem eigentlichen Beginn des Kalten Krieges durch die Truman-Doktrin und die Stanow-Rede, wurde zum ersten Mal das Ende des Kalten Krieges erklärt, weil die Sowjets in diesem Jahr die Atombombe bekommen haben. Und da meinte man, dass jetzt der Kalte Krieg am Ende angelangt sei, weil eben beide die Atombombe hätten. Dass es nicht so war, ist ja völlig logisch. Und in den Entspannungsphasen war er eben auch weniger sichtbar als in den harten Phasen des Kalten Krieges.
Wir haben uns ja jetzt dran gewöhnt, den Kalten Krieg auch vorwiegend als einen bipolaren Konflikt zwischen dem sogenannten Ostblock um die Sowjetunion und dem westlichen Lager um die USA zu verstehen. Stimmt dieses Bild aber tatsächlich? War der Kalte Krieg ein solcher bipolarer Konflikt, der lediglich diese zwei Hauptakteure kannte, denen sich dann die anderen Staaten in ihren Einflusssphären zwangsläufig zuzuordnen hatten?
Der Konflikt hat bipolar begonnen. Ich glaube, so kann man das am besten sagen. Das ist zwischen Ost und West, zwischen den Amerikanern, zwischen einem freien, liberalen Wertesystem und Staatensystem und einem totalitären, diktatorischen System auf der anderen Seite entstanden, nachdem beide sich über den Sieg über Nazi-Deutschland entzweit hatten. Das war die Phase, wo es noch einigermaßen geklappt hat. In der Phase danach, seit 1947, hat sich relativ schnell herausgemendelt, dass sich mehrere Mitspieler etablieren. Dazu gehörte ab 1949 China, das war noch nicht erkennbar zu diesem Zeitpunkt. Dann natürlich die blockfreien Staaten, die während des Kalten Krieges ein erhebliches Potenzial entwickelt haben, auch ihre eigenen Forderungen durchsetzen konnten. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die man erwähnen kann. Also beispielsweise Greenpeace hat eine nicht unerhebliche Rolle während des Kalten Krieges gespielt und waren für den Westen allgemein, aber insbesondere für Franzosen später so schwierig, dass immerhin die Rainbow Warrior im Pazifik nach einem Atomtest dann versenkt worden ist, weil man dann hier den Feind direkt im eigenen Territorium sah. Man kann wesentlich mehr Mitspieler aufzählen, sind mal größer, mal kleiner. Gerade im deutsch-deutschen Konflikt gibt es jene, die dazugehören, nicht dazugehören. Aber das sind sozusagen Kleinigkeiten. Die großen Mitspieler sind die, die ich erwähnt habe, Chinesen, Blockfreie und vor allen Dingen die Nichtregierungsorganisationen.
Welche Vorstellungswelten lagen denn überhaupt dem Kalten Krieg auf Seiten der Hauptakteure, die Sie jetzt geschildert haben, zugrunde? Also zum einen bezogen auf die Wahrnehmung bzw. Rollenzuschreibung der eigenen Seite, zum anderen aber auch bezogen auf die des politischen und auch militärischen Gegners.
Man muss sich in jedem Fall, also für die Mentalitäten der Zeit vor Augen führen, dass die größte Gefährdung im Kalten Krieg die Atombombe gewesen ist. Und auf der anderen Seite den eigenen Wunsch auf beiden Seiten im Übrigen, diesen Kalten Krieg zu gewinnen. Man musste also innerhalb der Konstellation des Kalten Krieges A, Waffen finden, die nicht zu einem endgültigen Konflikt führen würden, also zu einem Nuklearkrieg, andererseits so stark waren, dass man die andere Seite auch besiegen konnte. Diese Frage des Sieges im Kalten Krieg ist immer hoch umstritten gewesen. Die deutschen Autoren haben sich zum Teil scharf dagegen verwehrt, dass im Kalten Krieg ein Sieg errungen werden sollte. Aber insbesondere die Amerikaner und Sowjets waren da weniger empfindlich, haben immer ausdrücklich davon gesprochen, dass der Kalte Krieg gewonnen werden soll und nicht etwa in einer friedlichen Koexistenz beiläufig weiterlaufen sollte bis an den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn man sich diese Mentalitäten vor Augen führt, weiß man auch, dass er mit dem Einsatz aller Mittel geführt worden ist und den Nuklearkrieg vermeiden sollte. Das ist sozusagen die Hauptsache.
Also es war, wenn man so will, ein Kampf auf Leben und Tod, also der kein Abseitsstehen vorsah.
Ja, das ist in jedem Fall richtig. Also ein Kampf auf Leben und Tod wäre er dann geworden, wenn es einen Nuklearkrieg gegeben hätte. Aber insgesamt gesehen ist es völlig richtig. Es gibt nur Kombattanten im Kalten Krieg. Alles das, was abseits steht, ist bereits auf der anderen Seite oder wird auf der anderen Seite vermutet. Das können Dissidenten sein im Ostblock, das kann die Friedensbewegung im Westen sein, das können im Grunde genommen belanglose Dinge sein, die da hineinspielen. Wenn man nicht dafür ist, ist man dagegen. So ist im Wesentlichen das Konzept gewesen, so simpel es klingt. Und es ist auch nicht richtig, dass man es auf die 50er Jahre beschränkt, wie es manchmal getan wird, sondern gerade die 80er Jahre haben ja sehr, sehr deutlich gezeigt, dass es eben kein Beiseitestehen geben durfte an sich. Also bis zum Ende des Kalten Krieges eben im Grunde genommen eine manichäische Auseinandersetzung.
Es ging um die geostrategische Sicherung von Räumen, aber es ging auch um die Sicherung geistiger Wissensressourcen. Welcher Quellen aus dem besiegten Deutschland bedienten sich dabei die beiden Supermächte und mit welchen Erfolgen im Hinblick auf die Ausgangslage des Kalten Krieges?
Also die wichtigste Ressource war zu Beginn des Kalten Krieges 1945 auf beiden Seiten die deutschen Wissenschaftler, die deutsche Wissenschaftler. Das Beispiel Werner von Braun ist, glaube ich, das bekannteste. Die Besetzung von Dora Mittelbau in Thüringen ist ein bekanntes Beispiel. Die Amerikaner, die zunächst ja Thüringen besetzen, holen alles raus aus den Schächten, was überhaupt da ist. Das hat auch in anderen Kategorien stattgefunden. Also Berlin ist quasi ausgeräumt worden, was wissenschaftliche Ressourcen angeht. Das Kaiser-Wilhelm-Institut und ähnliche Institute sind komplett übernommen worden. Die Wissenschaftler entweder auf die eine oder die andere Seite überführt worden. Manche haben sich freiwillig entschieden, manche haben sich eher unter Druck entschieden. Das muss man sich im Einzelfall dann anschauen. Eine andere Kategorie wären die Geheimdienstler. Das ist Gehlen zum Beispiel, der sich zur Verfügung stellt für die Amerikaner und zunächst vom OSS, dann von der CIA finanziert wird und später eben der Chef des BND, des Bundesnachrichtendienstes, dann geworden ist. Man könnte natürlich auch die kulturellen Ressourcen nehmen, also welche Künstler wurden auf die eigene Seite gezogen oder ließen sich auf die eigene Seite ziehen, welche waren vorher schon überzeugt. Und da kann man ein weites Feld sozusagen aufmachen an Ressourcen, wie Sie genannt haben, die dann von der jeweils einen oder anderen Seite genutzt worden sind.
Ja, auf die Künstler, da werden wir nochmal im Rahmen einer eigenen Sendung eingehen, zum Beispiel des Kongresses für kulturelle Freiheit. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, bezogen auf die Anfänge, auch wenn der Kalte Krieg eine Art totaler Konflikt war, wie Sie das ja anfangs auch geschildert haben, der viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Ost und West berührte, so war er zu Beginn doch nicht in allen Teilen der Welt gleichermaßen erfahrbar. Wo lagen denn 1947 eigentlich seine Epizentren?
Also das Epizentrum ist nach dem Krieg, auch 1947, natürlich Mitteleuropa, im Wesentlichen Deutschland. Und wenn man es noch genauer sehen will, ist es eigentlich Berlin, was im Mittelpunkt steht. Das Epizentrum ist im Wesentlichen auch Deutschland geblieben. Hier standen die meisten Waffen, hier standen also die meisten konventionellen Waffen, hier standen die meisten Atomwaffen, hier standen die größten Armeen. Auf engem Raum, auf sehr engem Raum, hochbrisant, was man im Nachhinein deutlicher sieht wahrscheinlich als zu der Zeit, wo man eher mit dieser Normalität eines hochgerüsteten Mitteleuropa gelebt hat. In anderen Teilen der Welt war der Kalte Krieg natürlich ebenso vorhanden, nur war er nicht so brisant erkennbar. Also beispielsweise in Korea ist der Kalte Krieg 1950 das erste Mal eben heiß geworden, im Koreakrieg. Er wurde aber mit konventionellen Mitteln geführt und er wurde auch an der Stelle gestoppt, als MacArthur zu diesem Zeitpunkt kurz nach dem Beginn des Koreakrieges bereits den Einsatz von Atomwaffen gefordert hat. Das wurde ihm sofort untersagt von Truman und er wurde auch gleich entlassen. Das heißt also, man wollte in jedem Fall diesen Atomkrieg verhindern. Das heißt übrigens auch, dass, wenn man das mentalitätsgeschichtlich weiter betrachten würde, dass in anderen Teilen der Welt andere Epizentren gesehen werden. Die Koreaner beispielsweise, Nord- und Südkoreaner, sehen ihre Halbinsel als den wichtigsten Teil des Kalten Krieges. Das hängt eben mit der persönlichen Geschichte zusammen, die man mit dem Kalten Krieg verbindet.
Wenn man das jetzt auf die deutsche Sicht nochmal wendet, dann ist das markanteste Datum, das mit der Zeit des Kalten Krieges verknüpft ist, sicherlich der Beginn des Baus der Berliner Mauer in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961. Dem Ereignis haftet ja etwas recht Doppeldeutiges an. Also einerseits stellt es aus deutscher und europäischer Sicht einen Höhepunkt des Kalten Krieges dar. Gleichzeitig bringt es auf europäischer Ebene aber auch eine Art politischer Beruhigung mit sich. Wie werten Sie es denn aus zeithistorischer Perspektive?
Aus zeithistorischer Perspektive ist es eindeutig die Zäsur des Kalten Krieges, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Das ist sozusagen die wichtigste Zäsur des Kalten Krieges. Er wird stillgelegt, er ist noch immer da, aber in einer anderen Weise, mit einem anderen Charakter. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite werden die Konflikte in der sogenannten Dritten Welt, in den Entwicklungsländern, eindeutig forciert. Zum gleichen Zeitpunkt, als Kennedy nicht in Europa sich weiter in dieser Weise sozusagen engagieren will, sondern froh ist, dass der Konflikt dort stillgelegt ist, wird Vietnam eben zum wesentlichen Schwerpunkt des Kalten Krieges. Der konventionelle Krieg ist zwar noch nicht absehbar, aber ja, auf jeden Fall wird er wahrscheinlicher. In den nächsten Jahren geht es dann ja los, eben 1964, 65 ist es dann sozusagen absehbar, dass es auch einen größeren Konflikt dort geben wird. Noch ein Nachsatz zum Mauerbau. Die Berliner und die Deutschen, die Westdeutschen und die Westberliner, so muss ich sagen, und die Westdeutschen haben sich sehr darüber geärgert und gewundert, dass die Amerikaner nichts gegen den Mauerbau getan haben. Aber gerade das war das Besondere. Man wollte nichts dagegen tun. Man war froh, dass es eine Entschärfung dieses Konflikts gab in einem Raum, wo es eben eine besondere Gefährdung gab. Und die Bild-Zeitung, die damals schrieb, der Westen tut nichts, hatte natürlich recht, aber konnte natürlich nicht einsehen, dass dahinter ein strategisches Kalkül auch stand.
Es wird zwar vermutlich spekulativ bleiben, wenn man fragt, wie sich Konflikte entwickelt hätten, wenn der Kalte Krieg und die damit verbundenen Interessen der Sowjetunion und der USA nicht den Hintergrund für lokale und regionale Konflikte in der sogenannten Dritten Welt abgegeben hätten. Können Sie vielleicht dennoch einige Trends dafür benennen, wie sich solche Stellvertreterkonflikte in Drittweltländern ohne die Rahmenbedingungen des Kalten Krieges entwickelt haben könnten?
Vermutlich hätten sie sich genauso entwickelt erstmal. Sie wären bloß nicht so stark unterfüttert worden. Sie wären wahrscheinlich auch nicht so, hätten wahrscheinlich auch nicht so lange gelaufen. Also dass Kriege in Angola, in Somalia lange, 30 Jahre zum Teil gelaufen sind, hat eindeutig was damit zu tun, dass sie eben weiter gepusht worden sind durch Geld und durch Waffen und durch Interessen. Wenn sie nicht in dieser Weise gepusht worden wären, wenn wir jetzt mal annehmen, es hätte nicht den Kalten Krieg gegeben, wären sie wahrscheinlich früher eingeschlafen, wenn nicht andere Geldquellen vorhanden gewesen wären. Das ist natürlich auch in bestimmten Gebieten so gewesen. Im Kongo beispielsweise, in Nigeria oder in Angola gibt es Rohstoffe, die für Waffenkäufe eingesetzt worden sind, das Öl, Diamanten, was auch immer. In Somalia aber nicht. In Somalia sind es eher die strategischen Interessen am Horn von Afrika gewesen, die diesen Konflikt auf eine höhere Ebene gehoben haben und über 30 Jahre eben angeheizt haben. Dass er mit dem Kalten Krieg zu Ende gegangen ist, schlagartig zu Ende gegangen ist, heißt auch, dass danach keine Interessen mehr vorhanden gewesen sind. Und dass jetzt eben in Somalia vor allen Dingen Piraten tätig sind, hat eben damit zu tun, dass hier ein hochgerüstetes Land mit Warlords sich befindet, die jetzt ihre normalen Kriege bzw. ihre normalen Auseinandersetzungen weiterführen und sich auch neue Geldquellen erschlossen haben. Vorher ging es eben anders, jetzt machen sie es so.
Gehen wir doch mal ein Stückchen wieder zurück in die 60er Jahre. Im Juni 1963 formuliert der amerikanische Präsident John F. Kennedy neue politische Leitlinien für den Kalten Krieg. Darin heißt es dann sinngemäß, die Atommächte müssten künftige Konfrontationen vermeiden, die dem jeweiligen Gegner nur die Wahl zwischen einem demütigenden Rückzug oder einem Atomkrieg lassen. Und einen Monat später prägt Egon Bahr dann die Formel vom Wandel durch Annäherung. Was bedeutet diese Neuausrichtung Kennedys zum einen für die Weltpolitik? Was bedeutet die Formel Bahrs für die Deutschlandpolitik? Und was verändert sich konkret für die Menschen?
Kennedy, um damit anzufangen, Strategie des Friedens, bezieht sich eindeutig darauf, dass 1956 der Ungarnaufstand nicht unterstützt werden konnte, ohne einen Atomkrieg auszulösen. Viele Versprechungen im Rahmen der Rollback- und Liberation-Policy konnten nicht erfüllt werden, weil wenn man es getan hätte, hätte es zu einem Konflikt geführt. Man sieht, man ist an einem Punkt angelangt, wo zu diesem Zeitpunkt noch die Massive Retaliation-Strategie alles in Schutt und Asche gelegt hätte. Die Flexible Response kommt erst ein paar Jahre später. Die Strategie, dass man sich aussuchen kann, ob man konventionell antworten will oder atomar antworten will. Das Wichtige aber an der Strategie des Friedens ist, dass Kennedy sagt, wir versuchen jetzt an dieser Stelle uns mit dem Gegner so auseinanderzusetzen, wie er es uns selbst auch immer vorgibt. Der Kommunismus, so sagt Kennedy, hat immer darauf bestanden, dass er den Westen durch Überzeugung niederringen kann und zum Teil auch durch Konsum. Dahinter steht dann viele Khrushchev-Reden, der ständig davon gesprochen hat, dass die kommunistischen Staaten in ein paar Jahren auch bei den Fernsehern an erster Stelle und im Autobau an erster Stelle und was auch immer an erster Stelle liegen werden. Und Kennedy sagt einfach, na gut, dann machen wir an dieser Stelle eben genau das, was uns auch ständig vorgehalten wird. Knapp einen Monat später, nimmt Bahr das auf in einer Rede in Tutzing, die mit dem Schlagwort Wandel durch Annäherung in der Regel beschrieben wird. Als er das tut, ist es aber bereits mitten im Geschehen. Der Berliner Senat, zu dem Bahr zu diesem Zeitpunkt gehört, er ist Presseamtschef, Brandt ist der regierende Bürgermeister zu diesem Zeitpunkt. Seit diesem Zeitpunkt, also seit 1963, hat der Westberliner Senat sich mit dem Osten der DDR-Regierung um Ulbricht so weit zusammengefunden, dass eben ein Passierscheinabkommen abgeschlossen werden kann. Und das ist sozusagen der erste Schritt dazu gewesen, den Kontakt herzustellen. Das hat im Wesentlichen erstmal lokale, regionale Gründe. Man will sozusagen den Berlinern die Möglichkeit, den Westberlinern die Möglichkeit eröffnen, wieder nach Osten einzureisen, die Verwandten zu besuchen und so weiter. Langfristig gesehen ist es aber genau das, was Kennedy ihm vorgeschlagen hat. Das sagt Bahr auch immer wieder. Es sollen mehr Kontakte entstehen, mehr Handel entstehen, mit dem Ziel, das Regime im Osten zu verändern und dadurch auch die Wiedervereinigung zu erreichen. Man muss sozusagen erstmal die Situation anerkennen, um die Situation zu verändern. Und damit stellt er sich im Gegensatz zu dem, was in Bonn zu diesem Zeitpunkt verhandelt wird. Denn da gilt noch immer die Hallstein-Doktrin und die DDR existiert nicht. Und insofern ist West-Berlin zu diesem Zeitpunkt so eine Art Solitär in der Politik Westdeutschlands, weil es sich eindeutig gegen Bonn stellt, aber schon sozusagen langfristig sowas wie die Ostpolitik vorbereitet, die damals noch natürlich noch nicht so genannt wurde, aber die einige Jahre später dann eben zur Realität wird.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Kalte Krieg mit seinen sich verändernden geostrategischen Schwerpunkten, Krisen, dem kontinuierlichen Bedrohungspotenzial, den Alltag eines Großteils der Menschheit mehr als 4 Jahrzehnte bestimmt hat, dann liegt natürlich die Frage nahe, wie sich die Gesellschaften in diesem Dauerkonflikt eigentlich eingerichtet haben. Wie lässt sich dieses Lebensgefühl zwischen Alltagsnormalität und Krisenbewusstsein, wie lässt sich das beschreiben?
Also grundsätzlich wissen wir ja relativ wenig über Mentalitäten des Kalten Krieges, was die allgemeine Bevölkerung, den Normalbürger, Otto-Normalverbraucher angeht. Man kann allerdings sich so einige Hilfskonstruktionen erstmal zur Seite holen. Man hat relativ umfangreiche Forschungen über den Zweiten Weltkrieg gehabt. Dort ist klar, dass auch die Deutschen so lange in ihrer Normalität verharrten, bis der Bombenkrieg oder welche militärischen Auseinandersetzungen auch immer ihre eigene Haustür erreichen. Nicht anders ist das im Kalten Krieg zu sehen. Wenn man sich die Krisen des Kalten Krieges anschaut und das Verhalten der Bevölkerung allgemein, vor allen Dingen der deutschen Bevölkerung, ist klar, dass sie immer erst dann den Kalten Krieg wahrnahmen als Konflikt, wenn er tatsächlich die Haustür erreichte. Also beispielsweise, wir sitzen hier in Berlin, ist es dann, wenn beispielsweise die Kuba-Krise zeigt, dass möglicherweise ein Atomkrieg vor der Tür steht, dann wird Wasser im Keller gestapelt, Wasserkanister gestapelt, Konserven gestapelt. Das kann in einzelnen Gebieten der Welt natürlich völlig anders sein. Bei den Koreanern war es 1950, als der Kalte Krieg unmittelbar vor der Tür stand. Und sie haben bis heute im Grunde genommen sozusagen dieses Lebensgefühl sich bewahrt, dass die Krise ständig vor der Tür steht. Und sie haben sich auch daran gewöhnt. Da ist die Krise die Normalität. Hier, also hier in Mitteleuropa oder in Deutschland allgemein, war die Krise immer erst dann da, wenn man sie tatsächlich gespürt hat. In Berlin war sie näher als in Westdeutschland. Mhm. Wenn man in die Provinz Westdeutschlands ging, dann konnte es durchaus auch sein, dass dort nichts vom Kalten Krieg wahrgenommen wurde und man heute noch auf die Meinung trifft, der Kalte Krieg habe gar nicht stattgefunden, weil man ja gar nichts davon mitbekommen habe. Wenn man hier in Berlin jemanden fragt, ist es relativ klar, da wusste man, dass der Senat Nahrungsmittel stapelt für die nächste sowjetische Blockade. Immerhin ist das zweimal passiert, oder anderthalb Mal würde ich sagen, dass es sehr, sehr eng wurde. Und da war es eben eher Normalität, der Kalte Krieg.
Jetzt schauen wir uns die USA unter diesem Gesichtspunkt nochmal an. Dann kann man ja feststellen, dass die staatlichen Stellen dort sehr offensiv mit der Kriegs- und Atomangst vieler Bürger umgegangen sind und sich dabei auch zahlreicher Künstler und bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bedient haben. Hören wir dazu mal in einen der zahlreichen Spots zur Werbung für Zivilschutzmaßnahmen herein. Er stammt aus dem Jahr 1953.
A few days ago, I was talking with the Director of Civil Defense, and he told me some things that I feel everyone should know. Did you know, for example, that your chances of surviving an atom bomb attack are excellent? It's true, but there's a big if. You must do everything possible now to help yourself and your family. Nobody else will help you. Listen, because this is important. Keep a complete first aid kit handy. Keep a closed container of drinking water in your refrigerator, enough for 3 days. Be sure you have a good fire extinguisher. Take a look around your house right now and pick out the safest spot, away from windows and doors. Make sure that every member of your family understands he is to rush to that safe spot when there's danger. I'm convinced that these precautions are necessary right now, and I hope I can convince you. They're important to your family, yourself, and your community.
Yeah. Trinkwasserbevorratung, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kasten als Schutz gegen den atomaren Weltenbrand. Das klingt ja schon bizarr genug. Aber erstaunlich ist auch noch, wen die amerikanische Zivilverteidigung da alles ins Rennen schickte. Also dies war zum Beispiel Groucho Marx, das Komiker-Genie von den berühmten Marx Brothers. Wie erfolgreich waren derlei Beruhigungspillen aus dem Arsenal der Unterhaltungsindustrie eigentlich? Und welchem Muster folgten die?
Also das Muster des Zivilschutzes, so kann man es ja allgemein nennen, folgte im Grunde genommen erstmal dem, was man auch bereits aus dem Zweiten Weltkrieg kannte, dass man sozusagen Bunker anlegt, um sich vor normalen Luftangriffen zu schützen. Nur hatte man im Kalten Krieg das Problem, dass es eben keine 1000 Bomberangriffe oder ähnliches mehr geben würde, sondern Raketenkrieg. Und vor diesem Raketenkrieg konnte man sich eben kaum noch schützen. Deswegen gab es in den USA in den 60er Jahren, als die Interkontinentalraketen zum ersten Mal fliegen konnten und auch was treffen konnten, und zwar von beiden Seiten, von der sowjetischen und von der amerikanischen Seite. Zu diesem Zeitpunkt gibt es dann eben die große Shelter-Debatte, also Shelter-Debate, die Bunker-Debatte, die Frage, wie kann man sich überhaupt ernsthaft schützen? Und diese Spots, die ja nicht nur von Groucho Marx, sondern auch von vielen anderen Publikumslieblingen veranstaltet, mitgemacht wurden.
Doris Day.
Doris Day sang Tick, 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 Give Me a Radioactive Kick. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer, Bill Haley zum Beispiel, der einen Atomkriegssong aufgenommen hat und eine ganze Reihe anderer. Das Wichtige ist, dass es versucht wurde, in die Sphäre der Normalität zurückzuholen. Das ist, glaube ich, das, was man am ehesten dazu sagen kann. Das Gefährliche nicht zu verschweigen, aber gleichzeitig zu zeigen, dass man sich mit normalen Mitteln auch dafür schützen kann. In Deutschland gab es die Spots damals, dass man so ähnlich wie in den USA Duck and Cover, also unter den Tisch legen, zum Teil noch mit der Aktentasche über dem Kopf, je nachdem nicht in den Blitz schauen, die Augen geschlossen halten, die Kleidung danach auswaschen bzw. ausstauben, damit der radioaktive Staub rauskommt. Ja. Also, dass man sich mit normalen Mitteln in einem Atomkrieg tatsächlich schützen könne, was natürlich hanebüchend ist im Nachhinein, weil es da wahrscheinlich überhaupt keine Chance gegeben hatte. Das wusste man im Übrigen in den USA bereits zu dem Zeitpunkt, als man merkte, dass immer größere Bomben oder immer größere Sprengsätze auf die Raketen gebaut werden. Es war ja bereits Ende der 40er Jahre absehbar. Man wusste zum Beispiel, dass man die großen Hauptquartiere der amerikanischen Verteidigung, des NORAD beispielsweise, dass man die zwar in den Felsen hineinbauen konnte und auch verbunkern konnte, aber dass die größten Raketen, die größten Bomben, auch diese nicht unbeschädigt lassen würden. Also man hätte überhaupt auch bei den großen Hauptquartieren keine andere Möglichkeit gehabt, als sozusagen diese Zerstörung über sich ergehen zu lassen.
Herr Stöver, stimmt denn dann die einfache Formel, nach der das Ende des Kalten Krieges, wenn wir das jetzt mal so annehmen, mit einem Sieg des Westens über den Osten gleichzusetzen ist?
Das ist eine Interpretationsfrage. Es gibt ja drei Interpretationen, dass sozusagen der Kalte Krieg vom Westen gewonnen worden ist. Ist die Interpretation der letzten US-Administration im Kalten Krieg gewesen, des älteren Bush. Man hat sich dann in Malta, in der berühmten Konferenz in Malta, mit Gorbatschow geeinigt, dass eben keiner den Kalten Krieg gewonnen habe, weil Gorbatschow sich da schwer darüber beklagt hat, dass das überall in allen Zeitungen steht, dass die Sowjetunion den Kalten Krieg verloren hat und er dadurch in eine schwierige innenpolitische Situation geraten ist. Man kann es auch anders sehen, der Kalte Krieg ist von allen verloren worden. Wir haben alle an Lebenszeit, Lebenserwartung, vielleicht auch an Lebensgefühl und was man auch immer damit verbindet, eingebüßt, dadurch, dass wir viel Zeit und viel Geld darin investiert haben, die Ressourcen des Kalten Krieges aufzufüllen. Insgesamt gesehen, wenn man es jetzt aus historischer Sicht und ernsthaft an Fakten orientiert, hat die Sowjetunion tatsächlich den Kalten Krieg verloren. Schließlich ist sie untergegangen dadurch. Ich würde mich nur schwer dagegen wehren, was manche noch immer meinen, dass die Sowjetunion totgerüstet worden ist, dass sie in die Knie gegangen ist vor der ökonomischen Kraft des Westens oder was an ähnlichen Thesen dort formuliert wird. Ich würde dagegen immer halten, dass Diktaturen nach völlig anderen Mustern funktionieren als eine Demokratie. Das schönste Beispiel oder das schrecklichste Beispiel, wie auch immer man es betrachten will, ist Nordkorea. Jeder Analytiker würde annehmen, dieses Land hätte schon längst seine Existenz einbüßen müssen, aber es tut es nicht, im Gegenteil. Also es gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit, sich auf den Standpunkt zu stellen. Die Sowjetunion wäre nicht untergegangen oder der Kalte Krieg wäre auch nicht beendet worden, wenn Gorbatschow, wenn er nicht so stark an seinen Reformideen festgehalten hätte, obwohl er so viel Gegenwind gespürt hat. Er war fest überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Aber dass es hätte sein müssen, geht völlig an der historischen Wirklichkeit vorbei. Immerhin ist in Deutschland noch diskutiert worden, vor der Vereinigung, bei der Öffnung der Mauer, ob die NVA eingesetzt wird beispielsweise. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens ist die chinesische Volksbefreiungsarmee eingesetzt worden. Alles das hätte überall passieren können. Deutschland ist gut weggekommen. In Rumänien hat es Tote gegeben, in der Sowjetunion hat es Tote gegeben, viele Tote gegeben. Auf dem Balkan, beim Zerfall Jugoslawien, hat es Tote gegeben. Und daher gibt es auch noch eine These, die kann man vielleicht auch noch anfügen, die These, dass das Ganze natürlich ein Produkt des Zufalls gewesen ist, dass der Kalte Krieg beendet worden ist, weil a. Gorbatschow ein Produkt des Zufalls gewesen ist und b. am Ende des Kalten Krieges eben weniger Verletzte, Tote und so weiter zu beklagen waren, als gemessen am Umfang des Umbruchs eigentlich zu erwarten gewesen wären.